Bei dem Begriff Daten läuft dem einen oder anderen gerne ein kalter Schauer über den Rücken. Daten klingt eigentlich nach langen Excel-Listen oder bei manchen vielleicht auch nach unangenehmen Themen. Uns allen ist das Wort Datenschutzgrundverordnung definitiv in den Ohren. Und witzigerweise auch bei Kommunikatoren sind Daten tendenziell vielleicht nicht so beliebt, sind nicht die besten Freunde. Und es wird auch gerne in unserer Branche nach dem Prinzip verfahren, desto weniger Daten, desto besser. Dabei tun wir diesem Thema eigentlich totalen Unrecht, denn Daten können mit wenigen Worten überzeugen und sie können auch der Schlüssel zu einzigartigen Geschichten sein. Wie das aussehen kann, das wird uns heute ein bisschen unser heutiger Gast berichten. Und damit erstmal hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von unserem News Aktuell Podcast. Ich bin Janina von Jering und mit mir heute natürlich wie immer am Host-Mikro ist Martin Maßmann. Hallo Martin.
Hallo zusammen.
Und dann endlich auch ein herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast, Stefan Morisse. Hallo Stefan.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, sehr schön, dass du heute die Zeit gefunden hast. Das Thema habe ich ja gerade schon kurz erläutert. Du bist Unternehmenssprecher und Teamkoordinator für External Communications bei E.ON Energy in Deutschland. Das ist die deutsche Vertriebsgesellschaft des E.ON Konzerns. Fangen wir mal ganz vorne an. Du hast ursprünglich Germanistik und Soziologie studiert und bist dann direkt in die journalistische Laufbahn eingestiegen mit einem Volontariat bei der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen, hast aber direkt nach dem Volontariat geswitcht und bist in die PR gekommen. Wie kam es zu einem so schnellen Seitenwechsel vom Journalismus zur Kommunikation?
Ich muss tatsächlich ein bisschen ausholen, weil ich im Grunde schon relativ früh wusste, seit Schulzeiten, dass ich gerne in den Journalismus gehen möchte. Und ich hatte meine ersten Erfahrungen damit gemacht in der 5. Klasse bei einer Schülerzeitung und seitdem hat mich das Thema auch nicht mehr losgelassen. Ich habe bei vielen Zeitungen, Radiostationen, Magazinen gearbeitet und habe dann auch nach dem Studium oder auch schon während des Studiums viel dafür gemacht und dann auch danach gewusst, okay, ich möchte da in den Journalismus einsteigen und ich möchte das mit einem Volontariat beginnen. Und das Volontariat hat mir auch sehr, sehr viel mitgegeben. Ich habe extrem viel gelernt und es hat auch extrem viel Spaß gemacht. Da ist aber ja ein klassisches Tageszeitungsvolontariat war, auch mit natürlich sehr viel Online- und Multimedia-Anteilen schon, aber dennoch sehr auf Tagesmedien fokussiert, habe ich mir zu der Zeit dann einfach gedacht, gibt es noch darüber hinaus was, was ich bisher noch gar nicht so kennengelernt habe, weil es war immer sehr ad hoc getrieben, tagesgetrieben. Und dann habe ich einfach die Chance ergriffen, mich bei E.ON auf eine Stelle zu bewerben als Referent Kommunikation und habe es nicht bereut, weil neben den natürlich auch weiterhin sehr tagesgetriebenen Themen, weil natürlich viele Anfragen auch eintrudeln, die man nicht vorher unbedingt alle auf dem Schirm hatte, sind eben noch so viele andere spannende Themen dazu gekommen, dass ich danach tatsächlich überhaupt keinen Gedanken mehr daran verschwendet habe, wieder zurückzukehren. Und es jeden Tag aufs Neue tatsächlich sehr viel Spaß macht.
Das wäre jetzt sogar meine erste Frage gewesen, ob du irgendwas vermisst an deinem jetzigen Job, was du vielleicht als Journalist hättest machen können. Das hast du gerade schon ein bisschen beantwortet, deswegen stelle ich eine andere Frage. Wenn man so ein bisschen recherchiert zu dir, man findet auf deinem Twitter-Profil ganz interessante Interessen von dir, die du da hinterlegt hast. Du schreibst bei deinen Interessen Daten-PR, Video und Fotografie und agile Methoden. Das klingt jetzt so ein bisschen auch nach Interessen, die du ganz gut in diesem Kommunikationsjob ausleben kannst. Hast du da so eine Nische für dich gefunden, wo du eben auch genau das machen kannst, was du auch leidenschaftlich gerne machst?
Ein Stück weit glaube ich schon. Also ich glaube, ich kann das, was mir persönlich einfach sehr viel Spaß macht, auch wunderbar mit meinem Beruf verknüpfen. Und deshalb bin ich total dankbar, dass ich tatsächlich jeden Tag aufs Neue ins Büro oder in diesen Zeit natürlich ins Homeoffice gehe und einfach Spaß an meinem Job habe und er auch sehr vielfältig sein kann, wenn man sich denn darauf einlässt. Natürlich das Journalistische, das ganze Texten steht an erster Stelle, aber genau, Martin, wie du schon gerade gesagt hast, kann man ja auch sehr viel mehr machen. Und ich hatte schon immer privat viel Freude daran, mich auch auszuprobieren in Fotografie, Video, Bildbearbeitung, in neue Themen einfach reinzudenken, auch was mit agile Arbeitsmethoden verbunden ist und was ja eigentlich eher so aus der IT kommt. Und da einfach offen für zu sein, einfach zu schauen, lässt sich sowas auch in den Alltag als Kommunikator einbauen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kann man zum einen immer selber für sich ganz viel Neues lernen, aber es hat auch den Vorteil, dass der Job nie langweilig wird und es immer wieder neue spannende Themen gibt, die man dann wunderbar auch in den Arbeitsalltag
bringt. Du bist jetzt schon fast 10 Jahre bei E.ON. Grundsätzlich, wenn man glaube ich, nicht so detailliert drüber nachdenkt, würde man sagen, naja, die Energiebranche ist eine stetige Branche, keine Hochs, keine Tiefs, Energie braucht man ja immer. Wenn wir aber jetzt auch mal die letzten 10 Jahre zurückblicken, genau vor 10 Jahren, beziehungsweise als du in den Job gestartet bist bei E.ON, war die Nuklearkatastrophe in Fukushima, die das ganze Thema Energiedebatte auf jeden Fall auch mit Sicherheit mindestens in Deutschland nochmal entfacht hat. Das ganze Thema Nachhaltigkeit ist grundsätzlich ein absoluter Trend schon seit vielen Jahren, aber gerade seit letztem Jahr mit Greta ist da ja auch noch einiges passiert. Also ungemein viel, was im Umbruch ist und was natürlich auch euch damit tangiert. Wenn du jetzt mal so die letzten 10 Jahre zurückblickst und vor allem auch auf deine Aufgaben in deiner Branche oder in deiner Tätigkeit als Kommunikator guckst, was würdest du sagen, was hat sich für dich in deinem Daily Doing, in deinem Job so verändert in den letzten 10 Jahren? Vielleicht durch diese Themen, aber vielleicht auch durch andere Themen?
Ich glaube, die Frage kann ich auf 2 Ebenen beantworten. Also erstmal fokussiert auf die Energiewelt. In der Tat, die hat sich sehr stark gewandelt und ist so wichtig wie nie zuvor, weil sie uns alle umtreibt durch die Nachhaltigkeitsdebatte, die du da auch gerade schon angesprochen hast. Ich hatte als kleine Anekdote mich tatsächlich wenige Wochen vor Fukushima auf die ausgeschriebene Referentenstelle beworben und habe dann meinen Job bei E.ON angefangen, kurze Zeit später. Ich habe also wirklich diese ganze Phase direkt miterlebt und habe auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich kann hier unglaublich viel auch bewegen und diese ganze Debatte mitbegleiten und auch meinen Teil dazu beitragen. E.ON, aber natürlich auch diese ganze Diskussion hin zu mehr erneuerbaren Energien aktiv mitzugestalten. Und insofern war die gefühlt auf den ersten Blick vielleicht etwas langweilige Branche, die sich um Strom und Erdgas dreht, in den letzten Jahren extrem spannend. Und so fühlen sich die 10 Jahre auch tatsächlich nicht so an, als wäre das ein zurückblickend langer Zeitraum, sondern jedes Jahr gab es viele neue Themen, die dazugekommen sind. Allein jetzt in den letzten Jahren die Elektromobilität, die Nachhaltigkeitsdebatte. Da passiert einfach so viel und es wird sicher auch noch in den nächsten Jahren viel passieren. Und auf der anderen Ebene, abseits der Energiebranche, ein bisschen allgemeiner gesprochen, hat sich die Medienwelt natürlich auch extrem drastisch gewandelt. Gerade in der Kommunikation ist es wichtig, dass man sich auch auf die neuen Themen und Trends einlässt. Man muss nicht auf jeden Trend aufspringen, aber mal ein bisschen nach links und rechts zu schauen und zu überlegen, ob gewisse Entwicklungen auch für mich relevant sind, weil Menschen da draußen und dann am Ende ja auch die Kunden diese Entwicklung interessieren, finde ich, gilt es auch da als Kommunikator aktiv zu werden. Social Media oder die Online-Kommunikation ist natürlich jetzt so das klassische Beispiel, aber das vorhin schon angesprochene, eher datengetriebenere Kommunizieren würde ich jetzt als weiteres Beispiel da anbringen, weil es viele Chancen auch ermöglicht, wenn man sich, wie gesagt, darauf einlässt.
So ein bisschen knüpft meine Frage an das an, was du gerade gesagt hast. Wenn du nochmal vergleichst vor 10 Jahren, wie ihr bei E.ON gearbeitet habt in der Kommunikation, und das mit heute vergleichst. Wie hat sich das verändert? Also die Art der Arbeit, gibt es neue Formate? Wie stellt ihr euch jetzt im Vergleich zu vor 10 Jahren auf? Neue Arbeitskonzepte vielleicht sogar? Die Art der Arbeit? Wenn du noch so einen kleinen Rückblick geben magst, wie hat sich das verändert in den letzten 10 Jahren?
Also zum einen natürlich, wie auch schon erwähnt, bedingt durch die sich sehr stark wandelnde Medienwelt, kann man sich heutzutage, und das war vor einigen Jahren, vor 10 Jahren insbesondere noch anders, nicht mehr einfach zurücklehnen und mal darauf warten, dass die Redaktionen von sich aus anklopfen und nach Themen fragen. Es gilt heutzutage viel mehr als früher auch aktiv Themen zu setzen und die Medien und die Redaktionen auch von seinen Themen zu überzeugen. Gleichzeitig ist es natürlich auch durchaus schwieriger geworden, weil die Medienwelt lauter geworden ist, schnelllebiger und mit immer mehr Playern, die dann auch natürlich, was natürlich bedeutet, es ist ein größerer Konkurrenzkampf da, die Themen auch unterzubringen. Die Redaktionen haben nicht mehr so viel Zeit, sich auf alles einzulassen und einzulesen. Und wir haben dahingehend bei uns, insbesondere jetzt, da wir im Vertrieb arbeiten und wir als Vertrieb natürlich unsere Produkte auch an die Kunden verkaufen wollen, natürlich die Herausforderung, dass die Redaktionen vielleicht hier und da bei einem Thema denken, das ist mir jetzt aber ein Stück weit zu werblich. Und aus diesem Gefühl heraus haben wir uns einfach überlegt, wie können wir das Thema kommunikativ anders angehen? Und da spielte dieser datenbasierte Ansatz tatsächlich eine sehr große Rolle, den Medien Geschichten an die Hand zu geben, die wirklich sehr faktenorientiert waren und ihnen dann die Chance zu geben, daraus auch jeweils für ihre Redaktion geleitet entsprechende Geschichten umzusetzen. Und das hat ein Stück weit tatsächlich mit einem Zufall begonnen, aber wir haben das in den letzten Jahren sehr stark ausgearbeitet und haben halt einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und ja, werden das sicher in den nächsten Jahren auch noch weiter ausbauen.
So habt ihr eigentlich durch einen Zufall etwas für euch selber erkannt, was viele noch nicht erkannt haben. Ich habe es anfangs schon gesagt, man hat so ein bisschen das Gefühl, Kommunikatoren behandeln dieses Thema Daten irgendwie zum Teil ein bisschen stiefmütterlich. Natürlich gibt es Ausnahmen und es gibt auch viele, die das Potenzial schon erkannt haben, aber mit Sicherheit auch eine ganze Reihe, die es einfach noch nicht erkannt haben. Vielleicht liegt es daran, dass Kommunikatoren von den Wurzeln her eher textbasiert arbeiten oder gerne mit Texten arbeiten und vor Zahlen zurückschrecken. Vielleicht ist das der eine Grund, vielleicht mag es aber auch daran liegen, dass wir als Kommunikatoren halt auch nicht direkt auf den Daten sitzen. Das heißt, wir müssen uns die irgendwo herholen, entweder selber erheben mit aufwendigen Studien oder uns halt wirklich auf die Suche machen innerhalb des Unternehmens oder auch extern. Woher kommen eure Daten? Du hast gesagt, ihr seid irgendwie durch einen Zufall überhaupt darauf gekommen, euch mit diesem Thema ein bisschen stärker zu beschäftigen. Aber wie habt ihr dann angefangen, euch auf die Suche nach diesen Daten zu machen? Habt ihr gesagt, okay, wir nehmen uns Anlässe und machen Umfragen? Oder seid ihr intern losgegangen oder seid ihr in unterschiedliche Richtungen gerannt?
Also, du hast ja gerade schon nochmal bestätigt, es war am Anfang ein Stück weit Zufall. Und ich auch als Kommunikator hatte jetzt nicht in der Schule und auch nicht im Studium das Bedürfnis, Mathematikvorlesungen oder Statistikvorlesungen rauf und runter zu belegen. Ich meine, deshalb arbeitet man in der Tat ja nicht in der Kommunikationsbranche. Aber wir haben durch einen Zufall, und der lief so ab, dass wir im Grunde von einer Abteilung, die sich um Prognosen kümmert und Prognosen, wie sich der Stromverbrauch in den nächsten Jahren entwickeln könnte, festgestellt, dass in diesen Datenblättern, die als Excel-Dateien, sehr, sehr lange Excel-Dateien vorlagen, auch Geschichten stecken, die nicht nur für den Vertrieb relevant sind, nämlich abzuleiten, wenn sich der Stromverbrauch in dieser Art und Weise in den nächsten Jahren entwickelt, müssen wir entsprechende Energiemengen in den nächsten Jahren einkaufen und diese dann an die Kunden weitergeben. Das ist natürlich der Kern dieser Auswertung. Aber wir haben diese Daten, alle lagen natürlich anonymisiert vor. Dahingehend abgeklopft, steckt da auch eine Geschichte für uns drin. Und tatsächlich haben wir dann herausgefunden, dass man diese ganzen Daten, wir haben in Deutschland viele Millionen Kunden, die wir versorgen, regionalisieren lassen können. Sprich, wir haben Rankings gebildet und eine Art regionalen Stromverbrauchsmeister gekürt. In den Regionen, in denen wir die Medien dann bedient haben, haben wir die Landkreise oder auch die Bundesländer miteinander verglichen und auch daraus dann abgeleitet, warum liegt das eine Bundesland ein bisschen besser als das andere, woran könnte das liegen? Und so haben sich ganz viele weitere Themen daraus gebildet, aber alle basierend auf diesem Datenpool. Ohne diese Daten wären die Geschichten einfach nur Behauptung gewesen. Aber mit den Daten lagen den Redaktionen dann ja auch sehr fundierte Grundlagen zur Verfügung, die sie dann dazu auch ermutigt haben, weiter bei uns nachzufragen und wissen zu wollen, woran liegt das und wie entwickelt sich der Stromverbrauch insgesamt. Und plötzlich waren wir als E.ON dann entsprechend auch der Experte auf dem Gebiet, den die Medien dann gerne herangezogen haben.
Wann habt ihr denn so richtig begonnen, das Potenzial eurer Daten zu erfassen? Und war das bei den ersten Erfolgen, als ihr einmal den Zufall quasi durchgespielt habt, von vorne bis hinten und gemerkt habt, das funktioniert ziemlich gut? Gab es dann so einen Eureka-Moment, wo ihr dachtet, was haben wir denn noch für Daten, wo kriegen wir die her, was können wir noch für Geschichten erzählen?
Tatsächlich, also wir waren selber überrascht über den großen Erfolg, über die positive Medienresonanz und auch das Interesse. Und wir hatten nicht das Gefühl, wir mussten den Medien das Thema verkaufen, sondern die Medien haben uns das ein Stück weit auch aus den Händen gerissen. Es klingt jetzt sehr euphorisch, aber so fühlte sich das tatsächlich an. Und anschließend sind wir dann tatsächlich auch bei anderen Abteilungen im Haus unterwegs gewesen, haben gefragt, welche Daten habt ihr denn noch? Könnt ihr die auch mal mit uns teilen? Und im Gegensatz zu klassischen Abteilungen, wie beispielsweise dem Produktteam, die natürlich per se immer eng mit dem Marketing oder auch der Kommunikation zusammenarbeiten und auch von sich aus beispielsweise neue Produktideen mit uns teilen, die wir dann kommunizieren, sind wir dann plötzlich mit Abteilungen in Berührung gekommen, die bisher eigentlich keinen Draht zur Kommunikation hatten und die sich auch am Anfang schon gefragt haben, was wollt ihr denn da jetzt von mir? Was wollt ihr da mit diesen Daten machen? Wie ihr wollt sie nach außen tragen? Und da gehört auch ein Stück weit Überzeugungsarbeit dazu, die Kollegen wirklich mitzunehmen und ihnen wirklich auch zu erklären, dass wir da jetzt keinen Überfall vorhaben, sondern es einfach darum geht, Daten als Ausgangslage zu nutzen, um daraufhin Geschichten zu erzählen, die aber eben nicht frei erfunden sind, sondern die, die faktenbasiert sind und die Medien auch deshalb dann viel eher überzeugen. Und wichtig war dann in diesem Zusammenhang, die Fachabteilung dann auch mitzunehmen und am Erfolg zu beteiligen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wir das mit einem Data-Team tatsächlich das erste Mal gemacht haben. Wir haben interne Daten bekommen, auch alle anonymisiert. Also uns liegen dann keine Kundendaten vor, sondern es geht ja darum, nur daraus gewisse Ableitungen zu treffen. Als wir dann die ersten Veröffentlichungen in den auch zum Teil überregionalen Medien hatten, Süddeutsche, Spiegel, Bild-Zeitung und die Kollegen dann zum Teil, die dann selber auf dem Weg ins Büro im Radio gehört hatten, dass gerade über diese E.ON-Daten in den Nachrichten gesprochen wurde, da war dann das Interesse plötzlich geweckt und ab dem Moment haben die Kollegen erstens uns extrem gerne zugearbeitet und sind danach auch von sich aus zum Teil auf uns zugekommen und haben uns dann immer wieder selber mit neuen Datensätzen beglückt, um dann gemeinsam einfach reinzuschauen und zu überlegen, steckt vielleicht da auch wieder was drin. Es ist natürlich eine sehr kleinteilige Arbeit, weil nicht in jedem Datensatz steckt wirklich eine Geschichte. Aber es hat sich aus meiner Sicht sehr gelohnt, sich da reinzudenken, sich das auch mal vorzunehmen und auch keine Angst davor zu haben, dass man sich jetzt vielleicht mal einen Tag lang intensiv mit einer Excel-Liste oder mit anderen Tools auseinandersetzt, sondern meistens gibt es irgendwas Nettes, was so in der Form auch bisher noch nie jemand kommuniziert hat. Und dann bin ich plötzlich in einem ganz anderen Umfeld unterwegs, als wenn ich mich mit 20, 30 anderen Wettbewerbern um das gleiche Thema, salopp gesagt, prügel und es kaum schaffe, damit durchzudringen, sondern plötzlich habe ich einen einzigartigen Aufhänger, den es so in der Form im besten Fall nur von uns gibt. Und dann kommt gar nicht mehr die Frage auf, ob vielleicht andere Anbieter das auch machen können, weil nur wir dann diese Daten haben.
Du hast es gerade schon gesagt, es geht genau darum, die Daten zu nutzen, um damit Geschichten zu erzählen. Klassisches Storytelling, wir kennen das Wort alle und wie wichtig es ist. Nichtsdestotrotz ist ja auch wirklich nicht in allen Daten eine Geschichte drin. Und selbst wenn eine drin ist, ist sie nicht unbedingt offensichtlich. Manchmal hat man Ergebnisse, die einem direkt ins Auge stechen, wo man die Zahlen nur anguckt und schon sieht, okay, hier sind irgendwie Ausschläge oder das ist was Besonderes oder das sind Extreme. Das ist aber ja nicht immer der Fall. Würdest du sagen, dass das eine Art Skill ist, die man auch entwickeln kann, die du auch entwickelt hast? Und vielleicht auch die Frage, kann das jeder entwickeln oder ist das vielleicht auch ein bisschen Begabung, aus Daten, die nicht so offensichtlich sind, dort wirklich was rauszuziehen und daraus eine runde Story zu machen?
Ich würde auf jeden Fall bestätigen, dass es ein gewisses Gespür dafür braucht. Ich glaube aber auch, dass man das durchaus entwickeln kann, dass man einfach mal offen dafür sein sollte und es einfach mal versuchen sollte. Und im besten Fall kriegt man tatsächlich daraus etwas gezogen, was man dann in der Kommunikation nutzen kann. Ich war jetzt auch bisher recht theoretisch. Ich würde das gerne mal an einem Beispiel verdeutlichen. Es gibt ja die berüchtigten Thementage. Ich glaube, die kennt jeder in der Kommunikation, wenn an einem Tag des Fußballs, Tag des Radios, Tag des Kaffees sich sehr, sehr viel auf dieses Thema stürzen und irgendwas zu dem Thema kommunizieren wollen, ob man nun zu dem Thema was zu sagen hat oder nicht. Diese Themen sind dann aber auch entsprechend überladen. Und es ist, wie schon gesagt, sehr schwer, damit durchzudringen. Wir haben an einem der Tage, und es ist jetzt auch kein klassischer Thementag, Valentinstag kennt ja jeder, einfach überlegt, wie können wir das Thema mal anders angehen, weil E.ON und Valentinstag, das lässt sich erstmal auf den ersten Blick schwierig miteinander verbinden. Wir haben aber in unseren Daten gesehen, dass sich die Stromverbräuche und die Geräte, die dahinter liegen, die dann entsprechend diese Stromverbräuche verursachen, unterscheiden zwischen Single-Haushalten und zwischen Pärchenhaushalten. Wir konnten also sehen, natürlich wird in einem Pärchenhaushalt insgesamt etwas mehr Energie verbraucht, als wenn ich nur alleine wohne. Das ist jetzt erstmal keine News. Aber wir konnten sehen, dass in einem Single-Haushalt deutlich der Anteil der Multimedia-Geräte deutlich größer war. Der Anteil der Koch- und Haushaltsgeräte in einem Pärchenhaushalt allerdings tatsächlich dann vom Anteil her größer war. Und so haben wir das gegenübergestellt und dann im Grunde die Erkenntnis daraus gezogen, wenn man zu zweit wohnt, dann kocht man auch gerne mal abends. Der eine bekocht den anderen und man kocht einfach gemeinsam. Als Single, schaut man vielleicht dann mal Netflix, Amazon Prime, Fernsehen oder spielt Videospiele, aber man geht dann eher mit Freunden draußen Bierchen trinken oder trifft sich öfter im Restaurant. Und das mag jetzt vielleicht auch so ein bisschen banal klingen, aber wir haben diese Erkenntnisse einfach auf Basis unserer Daten kommuniziert und darauf sind dann auch viele Medien angesprungen, weil diese Information so in der Form bisher noch nicht kommuniziert wurde. Und plötzlich konnten wir dann zu dem Thementag oder zu dem Tag zum Valentinstag als E.ON kommunizieren und zwar glaubhaft und nicht aufgesetzt, nur weil wir jetzt einfach mal was zu diesem Tag auch verbreiten wollten. Und das ist jetzt ein Beispiel von vielen und ich glaube, Da haben die Daten geholfen. Hätten wir die Daten nicht gehabt, dann hätten wir keinen Anlass gefunden, zu diesem Tag als Energieanbieter zu kommunizieren.
Es gibt aber noch ein anderes ziemlich großes Beispiel, auf das ich gerne noch zu sprechen kommen möchte. Und zwar habt ihr dieses Jahr den sogenannten E.ON Energieatlas veröffentlicht. Also da steckte bestimmt schon ganz viel Arbeit vorher drin, aber dieses Jahr hat er das Licht der Welt erblickt. Es handelt sich dabei eigentlich um so ein interaktives Datentool, das ziemlich anschaulich sehr, sehr umfassende Daten, Fakten, Hintergründe allgemein zur deutschen Energielandschaft bereithält und wo man aber auch zum Beispiel filtern kann nach E-Ladestationen, jetzt gerade nach Weihnachtsbeleuchtung und so weiter. Wie kam es zu dieser Idee mit dem Energieatlas und bei welchen Fragestellungen hilft er euch in der Kommunikation oder hilft er auch grundsätzlich?
Ja, nachdem wir sehr anlassbezogen mit Daten kommuniziert haben in den vergangenen Jahren, haben wir uns letztes Jahr im Team überlegt, können wir das Thema nochmal auf ein neues Level heben? Und da ist dann tatsächlich dieser Energieatlas entstanden als Idee, mit dem Ziel, eine Plattform zu schaffen, die Journalisten, Medien, aber auch den Verbrauchern eine Möglichkeit bietet, alle Informationen und spannenden Fragen rund um die Energiewelt in Deutschland an einem Ort auf unserer eon.de-Seite zu bündeln. Und das Ganze sollte möglichst einfach gestrickt sein, sodass ich ohne große Vorkenntnis mich einfach wirklich durchklicken kann und auch mich auf die Themen fokussiere, die mich interessieren. Interessiert es mich, wie mein Landkreis, meine Region abschneidet in Sachen erneuerbare Energien? Oder interessiert es mich vielleicht vielmehr, wie viele Elektroautos fahren denn eigentlich schon hier in meiner Region? Oder wie viele E-Bikes? Oder tatsächlich aktuell rund um das Thema Weihnachten, wer hat eigentlich gerade die energiesparsamste Weihnachtsbeleuchtung? Sind es eher die Norddeutschen oder sind es eher die Süddeutschen? Also auch mal ein bisschen ein bunterer Ansatz. Aber in Summe geht es einfach darum, diese ganze Energiewelt aus mehreren Perspektiven zu betrachten und das Ganze interaktiv zu gestalten, sodass ich zum einen für die Medien immer wieder neue Themenaufhänge habe, zum anderen aber auch jedem, der interessiert ist, die Möglichkeit gebe, alles dort einmal ja für meine Region, aber natürlich auch bundesweit zu erfassen und dann auch die Unterschiede zu sehen, weil es gibt in Deutschland tatsächlich sehr spannende Unterschiede. Insgesamt sind wir natürlich schon sehr, sehr weit. Wir werden jedes Jahr besser, aber dann nochmal zu sehen, wie sieht es eigentlich in meiner Region aus, schafft natürlich auch, obwohl es ein Online-Tool ist, eine Nähe, die uns da geholfen hat, auch direkt mit den Kunden in Kontakt zu treten.
Du hast es gerade so schön gesagt, es ist nicht mehr anlassbezogen. Also der Ursprung ist vielleicht nicht mehr, aus den Daten mache ich eine Geschichte. Es ist jetzt umgekehrt, ich habe eine Geschichte und suche die Daten oder anders gefragt, woher nehmt ihr die Daten? Kommen die alle noch intern von euch aus irgendeinem Datenschatz, den du raussuchst und dann versuchst, da eine Story draus zu stricken? Oder habt ihr noch andere Ansätze?
Im Grunde so drei Quellen identifiziert, woher man Daten bekommen kann. Das eine sind in der Tat die internen Daten, die auch am hochwertigsten sind. Denn wenn ich eine gute interne Datenquelle habe, natürlich auf einer gewissen Kundenanzahl basierend, dann habe ich Daten, die sonst so in der Form niemand hat. Darüber hinaus gibt es aber eben auch noch externe Daten. Es gibt externe Daten, die ich selber in Form einer klassischen Umfrage, und ich glaube, das kennt jeder von uns, einfach erhebe und dann veröffentliche. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, öffentlich zugängliche Daten zu nutzen. Und für diesen Energieatlas haben wir versucht, all diese drei Datenquellen zu nutzen und diese dann miteinander zu kombinieren, sodass wir wirklich eine Plattform schaffen, die von Daten der Bundesnetzagentur, vom Patentamt etc. bis hin zu unseren Daten und ergänzend durch diese Umfragen und vor allem der Erwartungshaltung der Menschen, die wir abgefragt haben, einen 360-Grad-Blick zu schaffen, um das Thema wirklich vollumfänglich zu beleuchten und nicht nur diese eine Perspektive zu zeigen. Das war so der Gedanke dahinter. Und in der Tat haben wir jetzt nicht mehr einen extern getriebenen Anlass gesucht, sondern wir haben versucht, in mehreren Wellen immer wieder ein neues Schwerpunktthema zu etablieren und das dann in den Mittelpunkt zu stellen. Aber alle Daten sind öffentlich zugänglich, sind auf unserer Website verfügbar und geben den Journalisten natürlich jederzeit die Möglichkeit, selber dort reinzugehen, zu schauen, was steckt da drin und dann natürlich auch bei uns nochmal nachzufragen, inwieweit wir vielleicht noch ergänzende Informationen haben. Aber so haben wir es geschafft, ein Datentool zu entwickeln, das uns im Grunde das ganze Jahr über hilft und das wir dann natürlich auch in regelmäßigen Abständen immer wieder mit neuen Daten anreichern.
Wenn du jemanden überzeugen müsstest von datengetriebener Kommunikation, du hast natürlich jede Menge Beispiele auch an der Hand und hast auch erzählt, wie erfolgreich das jetzt bei euch ist. Trotzdem, wenn du einfach übergeordnet mal die Vorteile von datengetriebener Kommunikation für einen anderen Kommunikator zusammenfasst, der sich damit vielleicht noch nicht so beschäftigt hat. Was sind für dich so die Hauptvorteile? Und vielleicht, was sind aber auch die Herausforderungen oder auch Nachteile? Kann das vielleicht auch mal nach hinten losgehen, weil ein Journalist dann Lunte gerochen hat und nachfragt und dann hören aber eure Datenerkenntnisse vielleicht einfach auf, weil so in die Tiefe könnt ihr dann gar nicht gehen. Also so Vor- und Nachteile würden mich interessieren.
Datenkommunikation bedeutet schon, dass man nicht ja mal eben schnell da irgendwelche Daten rauszieht und dann sie einfach mal raushaut und dann sagt, ja, passt schon irgendwie. Also es bedarf schon einer gewissen Vorbereitung. Man sollte sehr genau die Daten analysieren, dann auch die richtigen Schlüsse ziehen und dann auch in Abstimmung mit den wirklichen Datenexperten in den einzelnen Fachbereichen auch sich dann eng abstimmen. Stimmt das, was ich da jetzt als Kommunikator herausgelesen habe? Und wenn man diese Vorarbeit leistet, dann mit genau diesen Ansätzen auf die Medien zuzugehen, aber dann auch sehr klar und transparent zu sagen, woher kommen die ganzen Daten? Es ist schon sehr wichtig, nicht so halbherzig da etwas zur Verfügung zu stellen, sondern wenn vielleicht die Daten auch nicht komplett repräsentativ sind und wenn es sich um interne Daten handelt, die nicht in einer repräsentativen Umfrage erfasst wurden, dann sind sie meist nie komplett repräsentativ. Wenn aber der Journalist das Gefühl hat, okay, die Datenbasis klingt plausibel, ich bekomme hier wirklich Einblicke, es wird transparent gemacht, dann schafft das Vertrauen. Und das Vertrauen ermöglicht es dann auf dieser Basis auch langfristig immer wieder mit neuen Aufhängern zu kommunizieren. Aber man sollte dieses Vertrauen auch nicht leichtfertig verspielen. Also man sollte schon sich genau überlegen und gut überlegen, wie und was man kommuniziert. Und es wäre schädlich, Daten dahingehend so zu drehen, dass sie dann exakt genau die Botschaft abbilden, die ich da jetzt auch kommunizieren möchte. Im besten Fall geht das Hand in Hand und die Daten unterstützen genau diese Botschaft. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man sie nicht so biegen und brechen, dass es dann irgendwann passt, sondern dann sollte man eher zurückhaltend sein und sagen, nee, in dem Fall kommunizieren wir nicht datengetrieben. Aber in Summe schafft es, wie schon gesagt, Vertrauen und es vermittelt den Journalisten auch einen Eindruck von Seriosität. Er hat nicht das Gefühl, er bekommt da irgendetwas, was er eigentlich ja selber nicht so richtig gebrauchen kann, sondern im besten Fall sieht er, okay, da steckt ja wirklich richtig was dahinter. Da stecken ja tolle Geschichten dahinter. Und dann ist das im besten Fall ja die Basis einer guten und langfristigen Zusammenarbeit mit den Medienhäusern.
Habt ihr euch damit auch bei den Journalisten neue Medien erschlossen? Also zum Teil gehen diese Daten ja auch so in Good to Know oder in den Wissensbereich, was vielleicht vorher überhaupt gar kein Ressort war, was ihr in irgendeiner Form besetzt habt, weil es vielleicht bei E.ON viel immer um wirtschaftliche Zusammenhänge ging, um politische in der Energiewirtschaft. Aber wenn ihr so spannende Daten und Facts habt, dann ist das ja durchaus auch was für ganz andere Medien. Konntet ihr damit euren Kreis erweitern?
Absolut, das haben wir tatsächlich geschafft und wir hätten im Vorfeld, glaube ich, auch nicht gedacht, dass wir dann plötzlich in Medien aufgegriffen werden, die sich vorher nicht mit Energieanbietern, die nicht vorher über Energieanbieter berichtet haben. Auch da gerne ein paar Beispiele. Wir sind natürlich als E.ON eine Volksmarke. Wir sind deutschlandweit vertreten, wir sind in vielen Haushalten, beliefern viele Haushalte mit Energie. Aber daher war die Kommunikation per se eher auf den Tagesmedien, auf die Tagesmedien ausgerichtet. Wenn ich mir eine Datennische suche, beispielsweise wie viel Strom verbraucht eigentlich Streaming? Natürlich auch in Corona-Zeiten ein Trendthema. Oder anderes Beispiel, das jetzt auch in die Tech-Richtung geht. Ja, viele Menschen spielen mittlerweile Videospielkonsolen. Wenn das neue Gerät auf den Markt kommt, wie viel verbraucht das eigentlich? Das ist natürlich nicht Kern der Thematik. Da wollen die Menschen wissen, ja, wie gut ist die Datenpower oder welche neuen Filme laufen auf den Plattformen. Aber es ist eine Randnotiz. Und mit dieser Randnotiz haben wir es in ganz neue Medien geschafft. Und das waren jetzt Beispiele aus dem Tech-Bereich, aber ich kann auch weitere nennen aus dem Bereich Sport. Wenn man einmal auch natürlich unter Corona-Bedingungen berechnet, wenn jetzt die Menschen nicht mehr ins Stadion können, sondern in Zeiten von Geisterspielen Fußball dann zu Hause verfolgen. Ja, was bedeutet das denn in Daten ausgedrückt? Oder eher in die lifestyleigeren bunten Themen oder auch Frauenmagazine, das schon gesagte Beispiel mit dem Valentinstag, dann gibt es Möglichkeiten, auch dort neue Zielgruppen zu erschließen, beziehungsweise auch Verbraucher zu erreichen, die ja auch irgendeiner Art und Weise sich um Energie kümmern müssen, weil sie haben natürlich alle einen Energieanbieter zu Hause, die aber in diesen Medien bisher noch nicht von E.ON gelesen haben. Und das war für uns in der Tat ein Türöffner, um auch ganz neue Zielgruppen anzusprechen.
gleichzeitig, dass ihr auch intern die Kapazitäten ausbauen werdet in diesem Feld? Also wird Daten-PR bei euch zukünftig eine noch größere Rolle spielen? Und zweite Frage, glaubst du, dass ja Daten-PR grundsätzlich in der Kommunikation wichtiger werden wird?
Zunächst zum ersten Teil deiner Frage. Wir haben bei uns eine gute Erfahrung gemacht, uns nach Themen aufzuteilen. Jeder von uns konzentriert sich auf ein Kernthema, zu dem er dann auch den besten Überblick hat. Und da wir einfach in Summe sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben, versuchen wir natürlich jetzt nicht mit Briegen und Bächen jede Meldung, jedes Thema mit Daten anzureichern. Aber da, wo es passt, machen wir das. Und tatsächlich gibt es natürlich einen Kollegen, der ist ein bisschen fitter in Excel als den anderen Kollegen. Aber in Summe nutzen tatsächlich alle bei uns Pressesprecher den Datenansatz, weil er tatsächlich einfach ein gutes Vehikel ist. Insofern hat sich tatsächlich niemand jetzt komplett auf eine Daten-PR-Stelle beworben oder wir haben niemanden, der nur und ausschließlich Daten-PR macht. Aber es schwingt bei allen mit und auch jemand, der vorher wahrscheinlich gesagt hätte, lass mich bloß mit Daten und Excel-Listen in Ruhe, hat da mittlerweile, glaube ich, erkannt, dass sich es lohnt. Zweite Frage, kannst du noch mal wiederholen?
Ob du glaubst, dass sich dieses ganze Thema Daten-PR auch zukünftig noch in der ganzen Branche und darüber hinaus durchsetzen wird? Also wird es immer bedeutsamer werden, einfach weil die Medien auch immer mehr danach suchen werden. Du sagst, es hat Vorteile, die vielleicht andere Formate nicht haben. Das heißt, sind die Medien vielleicht zukünftig auch stärker auf der Suche nach genau diesen Daten?
Ich glaube schon. Und Stichwort Big Data. Im besten Fall gibt es immer mehr Datensätze, die wir anzapfen können. Aber natürlich bringen riesengroße Datenmengen alleine erstmal gar nichts. Es geht darum, ja, wie wir am Anfang ja auch schon besprochen hatten, ein Gespür dafür zu entwickeln, sich damit mal auseinanderzusetzen und dann im besten Fall diese ein, zwei Geschichten rauszuziehen, die ich dann als Kommunikationsaufhänger nutze. Und wahrscheinlich funktioniert dieser Datenansatz auch nicht für jede Kommunikationsabteilung oder für jeden Anlass. In dem einen Bereich mehr, in dem anderen Bereich weniger. Aber insgesamt schaffen die Daten Seriosität, Vertrauen. Und das sind, glaube ich, die Werte, die auch im Verhältnis zu den Medien sehr wichtig sind und daher mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren gefühlt eher an Bedeutung gewinnen werden.
Versucht ihr das je nach Medium unterschiedlich aufzubereiten? Also, dass man sagt, man macht wie so eine Art Factsheet mit, also jetzt angenommen, ihr habt eine sehr umfangreiche Datenbasis und seht zwar eine zusammenhängende Story, die aber sehr, sehr viele Facetten haben kann. Dann würde ja den Redakteur oder die Redakteurin, die nur eine kleine Notiz schreibt, viel weniger Daten interessieren als jetzt vielleicht ein Wissenschaftsjournalist, der es sowieso von jeher gewohnt ist, tiefer in die Materie einzusteigen. Also habt ihr auch mal überlegt, sozusagen eine Kurzversion und eine Langversion mit mehr Inhalt den Journalisten anzubieten?
In der Tat. Und ich würde auch, gut, dass du es ansprichst, davon abraten, jedem Redakteur einfach mit der Schrotflinte die gesamten Datensätze zuzuspielen und ihm es dann zu überlassen, daraus seine Geschichten zu ziehen. In der Tat, gerade bei denjenigen, die sich nicht intensiv mit dem Thema beschäftigen können oder wollen, weil sie auch einfach wenig Zeit haben. Und gerade die Medien haben wenig Zeit und brauchen davon uns schon sehr zielgerichtete Informationen. Insofern ja, wir versuchen tatsächlich bei jedem Aufhänger zu überlegen, wie tief gehen wir in das Thema rein und wie viele Varianten von dieser Meldung erstellen wir auch. Es ist natürlich auch bei uns dann eine Zeitfrage. Wir können natürlich nicht zu jedem neuen Aufhänger 20, 30 individuelle Meldungen einzeln den Medien zuspielen. Aber abhängig vom Thema lohnt es sich in der Tat abzuwägen, wer bekommt welche Informationen, weil sich auch durchaus verschiedene Aufhänger ergeben mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und diese ganz gezielt auch den Medien zur Verfügung zu stellen, schafft auch eine Exklusivität, weil die Medien natürlich dann auch einzelne Themenaufhänger bekommen, die so in der Form das andere Magazin nicht bekommen hat. Und deshalb würde ich das ganz klar bestätigen. Aber es ist, wie gesagt, eine Zeitfrage und Kapazitätsfrage.
Wir hatten das immer schon so ein bisschen angesprochen. Ich würde gerne nochmal nachfragen. Es gibt ja Menschen, das hatte Janina vorhin gesagt, denen das nicht so liegt, Daten auszuwerten. Würdest du sagen, junge PRler, junge Leute, die gerade in die Branche kommen, sollten sich schon die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen? Und auf der anderen Seite sollten Unternehmen vielleicht Kapazitäten und Weiterbildungen schaffen, genau in diesem Bereich, die Mitarbeiter zu schulen, weil es eben ein Thema ist, in dem nicht jeder sich von Grund auf wohlfühlt, nicht jeder hat diese Affinität. Gibt es da vielleicht nur so ein bisschen Nachholbedarf aktuell?
Würde ich sagen, ja. Natürlich ist in der Kommunikation eine gute Schreibe weiterhin das A und O. Wenn ich kein Textgespür habe, dann bin ich, glaube ich, in der Branche insgesamt falsch. Aber heutzutage geht es ja nicht mehr darum, seitenlange Pressemeldungen zu schreiben, schöne Texte zu verfassen, eine Edelfeder an den Tag zu legen und mich 2 Wochen einzuschließen, um dann mein Meisterwerk abzuliefern. Es geht darum, Geschichten zu identifizieren und diese mundgerecht, zielgruppengerecht dann auch den Medien anzubieten. Und ja, wer da den Blick fürs Ganze einerseits mitbringt, auch nach links und rechts schaut und da auch mal offen für neue Ansätze ist und gleichzeitig auch sich nicht scheut, vielleicht mal in komplexere Themen einzuarbeiten, der bringt, glaube ich, schon Fähigkeiten mit, die in Zukunft eher wichtiger werden. Und gerade die immer weiter zunehmenden Mails mit riesenlangen Präsentationen, die zum Teil hunderte Seiten dick sind, heißen natürlich, ich kann mich nie und nimmer mit jedem Thema intensiv beschäftigen. Aber dieses Gespür aus diesen Dokumenten mit einem schnellen Blick zumindest einmal vorzufiltern, zu überlegen, steckt da was für mich drin oder nicht? Und wenn ja, okay, dann gucke ich nochmal genauer rein. Das ist eine Fähigkeit, die sich, glaube ich, für uns auf jeden Fall eignet und die es lohnt, auch weiter auszubauen.
Prima. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Wir sind jetzt am Jahresende. Der Dezember geht immer schnell vorbei, auch wenn bisher erst Anfang Dezember ist. Und damit geht der Blick schon ganz klar Richtung 2021. Sicher ein Jahr, wo wir alle noch nicht sagen können, was es für uns bereithält, zumindest im Hinblick auf Corona. Trotzdem kannst du uns aus deiner Sicht mal erläutern, was sind für dich die Trends in unserer Branche, die du für nächstes Jahr siehst oder die Themenfelder, wo du sagst, okay, das wird uns als Kommunikatoren beschäftigen. Das kann extern sein, kann aber genauso gut interne Kommunikation sein.
Ja, wenig überraschend und ich glaube, das kann jeder bestätigen. Unsere Branche ist per se schnelllebig und ja, sie wird auch immer schnelllebigerer werden. Und Corona hat das ein Stück weit sicher auch noch verstärkt und ganz viele vor neue Herausforderungen gestellt, mit denen, glaube ich, die meisten dann auch angesichts der Umstände relativ gut umgegangen sind. Was mir ganz persönlich aufgefallen ist, ist gerade in diesen Zeiten, begonnen eigentlich auch schon mit der Nachhaltigkeitsdebatte im letzten Jahr und ja, verstärkt durch soziale Medien, ja, eine immer lautere, kontroversere Debatte. Ich will da nur mal 2 Stichworte wie Querdenker oder Klimawandelleugner einbringen. Und wir als Kommunikatoren tun, glaube ich, gut daran, diese Debatten zu versachlichen. Wir sollten da nicht auch noch immer lauter, aggressiver werden, sondern wir sollten versuchen, mitzuhelfen, Themen ja aus einer sachlichen, nüchternen Perspektive zu betrachten. Also ich will damit nicht sagen, aus einer langweiligen Perspektive, sondern einfach das Ganze ein bisschen herunterzuköcheln. Und wenn ich datengetrieben kommuniziere, und da muss ich das nochmal aufnehmen, glaube ich, tragen wir sehr wohl oder sehr gut dazu bei, Themen zu versachlichen, weil sie eben keine Behauptungen sind, sondern weil sie auf Fakten basieren. Und ich glaube, das kann auch im nächsten Jahr nur helfen. Und aus diesen Grundlagen dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, glaube ich, ja, wird nächstes Jahr und wahrscheinlich auch darüber hinaus durchaus noch relevant sein. Insofern kann ich dazu nur ermutigen, es einfach mal auszuprobieren.
Sehr schön, das ist ein schönes Abschlusswort und auch fast ein Abschluss für unsere Podcast-Reihe in diesem Jahr. Insofern, Stefan, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne, wir können allen Zuhörern nur raten, einen Blick auf den Energieatlas zu werfen und sich zumindest die Weihnachtsbeleuchtung in den einzelnen Regionen mal anzugucken und wie das vielleicht auch in den nächsten Tagen und Wochen bis Weihnachten noch ansteigt oder vielleicht dann auch wieder abfällt. Also, danke, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.